SWR 2 Zeitgenossen.
Er wird Mr. ZKM genannt, denn Peter Weibel ist unbestritten der Kopf des Zentrums für Kunst und Medien in Karlsruhe und das seit über 20 Jahren. Ende März wird er die künstlerische Leitung abgeben. Aber an Ruhestand ist bei Peter Weibel natürlich nicht zu denken. Er ist bekannt dafür, dass er schon immer ein Dutzend Dinge gleichzeitig getan hat. Und so ist er eben nicht nur künstlerischer Vorstand des ZKM, sondern auch Hochschulprofessor, Publizist und Medientheoretiker, kuratiert weltweit Ausstellungen und ist immer wieder auch als Künstler tätig. Denn als Enfant terrible der Kunstszene hat seine Karriere in den 60er Jahren in seiner Heimat Österreich auch begonnen. Herzlich willkommen, Herr Weibel.
Danke.
Ich bin froh, dass Sie überhaupt Zeit gefunden haben, zu uns ins Studio zu kommen. Viele fragen sich ja immer, wie schafft er das alles?
Also, ich kann sagen, viele leben, wenn sie glauben, das Leben ist lebenswert. Ich lebe ja nur, um Projekte zu machen. Also mein Ziel ist sozusagen, meine Welt, meine Leben so zu gestalten, dass ich möglichst viele Projekte machen kann. Weil der Superpilot, ich kenne ja das Flugzeug, da sagt der Pilot immer, jetzt haben wir einen Timeslot, jetzt können wir wegfliegen. Ne? Unser Superpilot, der heißt für manche Gott, hat uns einen sehr geringen Timeslot gegeben. Es ist faktisch vollkommen lächerlich, dass wir in den Jahrmilliarden der Evolution nur eine winzige Zeitspanne haben von vielleicht 80, 90 Jahren. Also bete ich jeden Abend im Ernst, sage, lieber Gott, lass mich bitte schneller denken, schneller schreiben, schneller lesen, schneller reden, damit ich möglichst viel in den unterbringe.
Aber das ist genau auch das. Also Sie schlafen nicht nur weniger als die meisten, sondern Sie haben es gerade selbst gesagt, Sie reden auch doppelt so schnell wie andere Menschen. Und das spart ja auch Lebenszeit. Also ich darf das jetzt sagen, weil wir kennen uns schon lange und durch zahlreiche Interviews, die wir zusammen geführt haben. Und neulich haben Sie mir aber verraten, genau das, dass Sie so schnell sprechen, das ist schon seit Ihrer Jugend so.
Ja, meine Sprechweise war schon ein Problem. In der Jugend und auch im Gymnasium und in der Hauptschule und der Volksschule. Viele Lehrer haben sich vergeblich bemüht, mir mit Tonbandkursen beizubringen, wie man richtig spricht. Der Nachteil ist, dass ich eben nicht deutlich genug spreche, ist, dass meine Schauspielkarriere misslungen ist. Es gab eine Zeit in den 70er, 80er Jahren, da habe ich in sehr viele Filme gespielt. Aber irgendwann haben dann besonders der deutsche Fernsehanstalt gesagt, diesen Film machen Sie unbedingt ohne Weibel, sonst wird er nicht finanziert. Weil der versteht in Deutschland niemand. Also ich bin leider gescheitert. Ich wäre gerne Schauspieler geworden, aber ich bin gescheitert an meinem Sprachunvermögen. Hat aber auch den Vorteil, dass ich nicht Politiker werden konnte, weil man mich nicht verstanden hat. Er hat immer nachher geschrien, was hat er eigentlich gesagt?
Aber Sie haben dann noch genug in Ihr Leben gepackt. Davon werden wir es gleich auch haben. Vielleicht fangen wir mit Ihrer Begeisterung, mit Ihrem Weg zur Kunst an. Die ist Ihnen ja nicht wirklich in die Wiege gelegt worden.
Ich bin ja das Kind einer russisch-deutschen Einwanderin, Flüchtling. Und wir haben die ersten 5 Jahre gelebt in einer Baracke, wie man das heute auch nennt, für Displaced Persons. Ich war jahrelang Displaced Person und ich musste mir dann den Weg durch die Schulen, durch die Institutionen wieder erkämpfen. Ne?
Mhm. Ich war geboren, Beispiel, müssen wir vielleicht noch sagen, geboren sind Sie in Odessa.
Genau.
Und dann geflohen.
Dann mit meiner Mutter geflohen über Polen, Tschechei nach Österreich. Und dann ist es so, im Pass steht geborene Pleschen, ja. Aber in Wirklichkeit geboren in Polen, weil damals war das Österreich war besetzt von Russen, Franzosen, Engländern, Amerikanern. Und die Russen haben alle in Russland geborenen zurückverlangt. Und meine Mutter wollte das nicht, dass ich mit wieder nach Russland zurückkehre. Und dadurch hat sie dann 2 Leute gefunden, die gesagt haben, die haben bekommen eine Packung Zigaretten und haben dafür bestätigt, sie waren Taufzeuge mit mir in Pleschen. Dann war ich bis zum 16. Lebensjahr staatenlos und dann wollte ich dann, ich habe bemerkt, dass man staatenloser wenig sozusagen Vergünstigungen hat. Und da habe ich meine Mutter gefragt, wo sind die Papiere, dass ich jetzt einreichen kann, dass ich Österreich werde. Da musste ich mir gestehen, dass alle diese Papiere gefälscht werden und dass die gar nicht gibt. Also, was die Schwierigkeit war, als staatenloser, man hat große Probleme, in den Institutionen voranzukommen. Ich gebe Ihnen ein kurzes Beispiel. Ich war bis zur 3. Klasse Hauptschule, war ich in der Hauptschule. Aber mir war langweilig, weil der Stoff war weit unter meinem Niveau. Ich hatte außer Betragen, hatte ich lauter Einser. Und da ich gesagt habe, mit 13 Jahren, mir heute unverständlich, ich möchte ins Gymnasium. Ich war ein Fürsorgekind. Also meine Mutter hat mich ja nicht, die Stadt hat für mich gesorgt. Und dann ging ich zur Fürsorge und habe gesagt, ich möchte ins Gymnasium. Und dann haben die gesagt, ob ich nicht krank bin. Sie können das nicht machen. Und dann müssen Sie wieder anfangen in der 1. Klasse. Ich habe gesagt, nein. Ich möchte die 4. Klasse anfangen. Ja, Sie müssen, aber Sie können ja nicht Latein, Griechisch, Französisch. Das lerne ich alles nach den Ferien. Das ist meine Aufgabe. Ihre Aufgabe besteht darin, mir eine Chance zu geben für eine Aufsatzprüfung. Und da habe ich gesagt, den Rest mache ich selber.
Mit 13 Jahren sehr durchsetzungsfähig.
Genau. Und dann sozusagen habe ich die Aufsatzprüfung bestanden und war dann gleich im ersten Jahr Vorzugsschüler. Aber wie gesagt, ich musste, normalerweise sind Eltern froh und drängen ihre Kinder, bitte geh ins Gymnasium. Ich musste darum kämpfen. Und das hat mein ganzes Leben bestimmt. Ich musste immer darum kämpfen, dass mir eigentlich das schon zusteht. Und wegen dieser Erfahrung, ja, der Ungerechtigkeit, ja, der Benachteiligung, bin ich zur Kunst gekommen. Das ist, als wenn ich aufgewachsen wäre in einer gutbürgerlichen Familie, die mich unterstützt, dann wäre ich vielleicht nur Naturwissenschaftler geworden. Aber durch die Erfahrung als Heimkind, ich war da Heimkind, Pflegekind, alles Mögliche, habe ich erfahren, ein System von Ungerechtigkeiten. Und das hat meinen gerechtigen Sinn. Das ist mein wichtigster Sinn, gerechtiger Sinn. Das ist mein wichtigster Sinn und das ist mein Ideal. Und dadurch bin ich zur Kunst gekommen, weil das ein Medium war, des individuellen Protestes, ja, gegen die Zustände der Welt. Ja.
Also eine sehr prägende Erfahrung, ja, eben die Kunst auch als ein Versprechen von Freiheit ganz und genau, vielleicht sogar Gleichheit.
Ganz genau, ganz genau. Mhm. Ja.
Und auch die Möglichkeit, dass man eben nicht vielleicht über einen akademischen Weg daran teilnehmen kann, also nur ausschließlich, sondern dass man auch als, ja, als begabter Mensch einfach seinen Weg dort gehen kann.
Die Kunst hat die meisten Freiheitsgrade geboten, verglichen mit anderen Disziplinen, ne? Auch ist es so, ich habe 3 Jahre Medizin studiert und da sind die Regeln viel, viel strenger als in der Kunst. Die Kunst sozusagen hat zwar auch Regeln, aber die Regeln sind interpretierbar. Das ist in der Medizin zum Beispiel weniger gegeben. Das heißt, die Indoktrination von Konventionen ist in den akademischen Disziplinen sehr stark. Die Kunst erlaubt am meisten, wie gesagt, Freiheitsgrade. Und dann, was ich noch studiert habe, was wichtig war, mathematische Logik, also Denken. Das ist das Zweite. Neben meinem Gerechtigkeitssinn, meiner Anstrengung, Denken zu lernen und Denken anzuwenden. Ne? Mhm. Weil man kann sozusagen durch Denkprozesse kann man auch viele Probleme dieser Welt lösen, ne? Klarerweise.
Also es wird niemanden jetzt mehr verwundern, dass Sie natürlich nicht nur ein Fach studiert haben, sondern viele verschiedene. Ja. Aber Sie sind also gleich nach dem Abitur oder Matura, wie es in Österreich heißt, sind Sie zuerst einmal nach Paris. Das war wahrscheinlich auch so ein Sehnsuchtsziel, oder?
Das war meine ganze Jugend ein Sehnsuchtsziel, weil ich sehr viel französische Literatur gelesen habe, also von Mallarmé bis Paul Valéry. Ich hatte als Jugendlicher ganze Leselisten. Ne? Das sind die 100 Romane, die musst du lesen. Das sind die 100 Dichte, die musst du lesen. Ne? Und die Matura war genau der Punkt, wo ich meiner Mutter gesagt habe, jetzt ist Schluss mit Familie. Jetzt bin ich selbstständig. Es wird dir nicht gefallen, aber ich verspreche dir, ich werde nie dich um Geld bitten. Ne? Ich werde jetzt alleine leben und für mich selber sorgen. Und dann bin ich nach Paris gegangen. Und damals waren die Franzosen unglaublich offen für Ausländer. Ne? Das heißt, ich habe sogar bekommen einen Job in der Bibliothèque Nationale de Recherche Scientifique als Bibliothekar. Ne?
Und die waren Weil sie toll. Mussten ja ihren Lebensunterhalt verdienen.
Genau, und das war so toll. Normalerweise bekommen wir den Zettel und das Buch holen wir in einer halben Stunde. Aber ich habe gesagt, bevor ich das Buch abgelesen, ich selber. Und das hat dann oft 6-8 Stunden gedauert. Und die Franzosen haben nicht gesagt, wo ist der Mann? Sozusagen, der verschwindet. Die haben gesehen, der ist im 3. Stock und im Keller. Da lädt er hinter einer Wand und liest ein Buch. Und die Franzosen waren so toll, dass sie mir das erlaubt haben. Ja.
Wunderbare Geschichte.
Und lese nicht Bücher, ich kenne ja Bücher. Ne? Ich habe eine eigene Technik entwickelt durch die Übung, ne? Dass ich ganze Seiten überfliegen kann und trotzdem den Inhalt behalten kann. Ne?
Das ist wirklich eine Gabe, die viele gerne hätten, ja, und die natürlich in so einem Beruf Wunder wirkt. Ja. Wie war das? Also in Paris, Sie haben dort ja Französisch studiert, ja, Film und Komparatistik, ja. Ja. Dann aber aufgehört und sind zurück nach Wien?
Ja, weil ich hatte dann ein Angebot bekommen vom Staat Österreich, dass ich ein Stipendium bekomme, egal was ich studiere, und dass ich in einem Studentenheim ein Zimmer bekomme für mich alleine. Und das war eigentlich schon, das Geld hat mich verführt, der Gedanke. Und dann habe ich nachgedacht, was interessiert mich wirklich? Und damals war es aber so, ich wollte das Wissen um den Menschen erweitern. Also, und jeder weiß, und dadurch, dass Medizin wäre das Richtige. Ne? Dann habe ich auch 3 Jahre lang brav alle Prüfungen gemacht. Und dann habe ich gesehen, beim Sezieren, dass er eigentlich nur eher abstrakt wissen möchte, wie der Mensch ist, nicht praktischer. Ich möchte nicht in der Haut herumschneiden und einen Nerven freilegen. Ich habe auch gesehen, dass ich nicht talentiert bin in dem praktischen Umgang. Handwerklich bin ich nicht sehr begabt, sozusagen. Dadurch ist es auch so, dass ich nie was gekocht habe. Also alles, was mit Handwerk zu tun hat, auch Elektronik. Ich habe zwar Ideen, wie man das macht, aber dann mich hinzusetzen, zu löten und so weiter, das liegt mir nicht. Dann habe ich gesehen, ich möchte eigentlich nur das abstrakte Wissen haben. Und dann habe ich gedacht, ich werde nie ein Mediziner werden, der ist ein praktischer Mensch. Muss ich gestehen, hat ein schlechtes Gewissen, dass ich dann mein Amt praktisch ausübe mit den Menschen selber. Und das hat sich später auch gut bewahrheitet, weil in dem Zeitalter, wo dann die Computer kamen, ne, dann haben die Leute sich beschwert, das hat mich ja gar nicht angeschaut. Du hast gesagt, Gott sei Dank, er hat ja nichts gesehen. Er muss im Computer schauen. Weil dann sieht der Computer die Ergebnisse von Ultraschall etc. Also meine Vision, dass die Technik eigentlich entscheidend ist für die Fortschritte der Medizin, hat sich bewahrheitet. Darum haben wir dann gleich nachher Technik studiert, Mathematik, Logik. Heute nehmen wir das Computer Science. Ja.
Genau, aber die Mathematik und Logik, das war dann wirklich etwas, was Sie gepackt hat, wo Sie immer schon gesagt haben, das ist einfach eine diese Denkweise, die Sie interessiert und die Sie aber natürlich dann auch später prädestiniert hat, für die Computerwissenschaft.
Genau. Und der Vorteil war noch der, Medizin haben damals studiert 600 Leute. Es war immer im Kampf um 8 Uhr früh um Sitzplätze. Mathematische Logik haben studiert damals 12 Leute. Und es war in den 60ern ein Studium ohne Zukunft. Aber ich habe gewusst, das ist die Zukunft. Und dadurch war ich dann in der glücklichen Lage, dass ich zum Beispiel im Jahre 74 habe ich ein Buch gemacht mit der Kollegin Studien zur Theorie abstrakter Automaten. 400 Seiten nur Formeln. Das war klarerweise kein Verkaufsschlager. Es war auch 10 Jahre zu früh.
Sie hören SWR 2 Zeitgenossen mit dem Medienkünstler, Kurator und Medientheoretiker Peter Weibel. Jetzt haben wir über Ihre Jugend und übers Studium gesprochen, aber bisher ist da die Kunst noch gar nicht aufgetaucht. Wie kam es dann dazu, dass Sie Anschluss an die Kunstszene gefunden haben in Wien?
Ich war am Anfang mit 14 Jahren sowas Dichter und war mir klarerweise und habe wirklich also die gesamte moderne Literatur gelesen und habe das dann auch in die Regel gelernt. Ich war immer interessiert, wie macht er das, dass ich so beeindruckt bin? Also ich habe die Gedichte nicht so gelesen wie normal, sondern ich habe gesagt, dieses Gedicht hat für mich eine Wirkung. Das möchte ich wissen. Wie macht er das, dass er eine Wirkung auf mich hat? Weil ich möchte auch lernen, diese Wirkung auf andere auszuüben. Ne? Also dadurch habe ich dann als 14-Jähriger schon Texte gemacht, wie das eklige Leben läutet sich im Leid. Also Assonanzen, Alliterationen, technisch. Ne? Und dann hat es damals gegeben, einen großen, in Freiburg großen Romanisten, der hat ein Buch gemacht, die Struktur der modernen Lyrik. Und dem habe ich geschrieben, meine Gedichte geschickt, weil ich unsicher war, ist das ein Weg, den ich gehen kann. Und dieser Professor, Hugo Friedrich, hat mir dann geantwortet, Sie sind ein guter Dichter. Er wusste nicht, dass ich erst 14 Jahre alt bin. Ne? Und dann war das Nächste, dass ich versucht habe, meine Vorbilder zu übertreffen. Künstler sind ja in vielen Fällen Übertreibungskünstler und sind Wettbewerb mit anderen und möchten übertreffen. Und dann habe ich mich gesagt, okay, syntaktisch, semantisch, das machen wir schon alles. Ich werde die Dichtkunst in eine Handlungsform verwandeln. Ich mache dann faktisch Gedichte, die nicht nur auf der Seite stehen. Ich gebe dir ein Beispiel. Wenn ich auf das Papier das Wort rechts schreibe, hat das keine Bedeutung. Aber wenn ich dann 100-mal das Wort rechts auf den Boden schreibe, dann Leute kommen da rein und sagen, wo ist eigentlich die Ausstellung? Dann sage ich, du machst die Ausstellung, wenn du trittst das Recht mit Füßen. Mhm. Ja, das ist, was man nennt Pragmatik, also das Verhalten. Ich war interessiert am Verhalten der Wörter auf den Leser oder auf den Rezipienten. Ne? Mhm. Also dadurch war ich der Erste und auch im Grunde der Einzige, der Literatur in eine Handlungsform verwandelt hat. Mhm. Später hat man dann Skulptur in Handlungsform verwandelt, wie Beuys, man hat Malerei in Handlungsform verwandelt. Und dadurch bin ich dann in die Kunst geraten, weil die Literatur mich ausgespuckt. Die haben gesagt, das hat mit gedrucktem Papier nichts zu tun. Ich hatte zwar Angebote, ne? Seinerzeit, wenn ich auch Preise gemacht habe, als Dichter vom Hansa Verlag. Aber im jugendlichen Wahnsinn habe ich das abgelehnt. Ich habe gesagt, ich möchte kein normaler Dichter sein. Heute tut mir das leid. Ich hätte gerne.
Aber das waren ja schon auch Formen der Performance. Also das
war Performance, genau. Performance, ich selber habe auch wirklich performt, sozusagen. Ja. Zum Beispiel habe ich dann ein Gedicht gemacht mit Maschinen, dass ich gesagt habe, da habe ich das Tonband eingeschaltet.
So ein Tonbandgerät.
Auf dem Tonbandgerät war dann eine Schleife, die hat gesagt, aus. Ich habe ausgeschaltet. Da habe ich wieder gesagt, habe wieder eingeschaltet, Thomas wieder aus. Das hat eine Stunde gedauert. Das hat klarerweise meinen Kollegen nicht gefallen, weil nachher war der Saal leer. Dadurch haben die mir geschaut, dass ich der Letzte bin bei den Lesungen. Aber die Idee war sozusagen, ich wollte die Dichtung erweitern vom Papier auf die Maschinen, auf die Medien. Und so bin ich, das kommt der Punkt. Zuerst bin ich praktisch bei den Maschinen, Tonbandgerät, Schreibmaschine. Zum Beispiel, als ich statt ich ein Gedicht mache über den Schmerz, habe ich mich hingesetzt. Dann waren auf den Buchstaben Reißnägel. Und ich habe da drauf rumgetippt. Und dann habe ich nach 5 Minuten meine Hände gezeigt, die waren blutig. Also ich habe gewissermaßen die pragmatische Seite, nicht die syntaktische, semantische. Also es waren Handlungen. Ich habe gehandelt selber. Und das Publikum wurde aufgefordert zu handeln.
Es war auch schon eine frühe Form natürlich, also der Medien, der damals verfügbaren Medien, mit denen Sie gearbeitet haben, dieses performative Element mit drin und das Interaktive auch mit dem Publikum. Also ganz das genau. Ist ja etwas, was damals auch gerade erst so im Kommen war.
Ich habe das auch so genannt, Publikumsgedichte. Es gibt so Stände für Postkarten. Dann habe ich Morpheme, also Wortgruppen und so weiter hineingesteckt und habe an die Wand gesagt, jetzt könnt ihr das herausnehmen und könnt selbst Gedichte machen. Schlechte Gedichte haben einen Stamm von Worten, ne? Schatten, Schweigen, Sonne, Mond, Nacht, all diese Dinge. Gute Gedichte, also wenn ich ein Buch aufschlage heute, da suche ich zuerst einmal Gibt es ein Wort, das vorkommt aus dem 20. Jahrhundert? Ja, zum Beispiel Polyester. Wenn das nicht vorkommt, sondern alles Wörter sind aus der vor dem 20. Jahrhundert, dann kaufe ich das Buch nicht. Und weil ich das selber weiß, mit bestimmten Worten, Schweigen, Schatten, Liebe, kann man Gedichte machen. Ne?
Gibt es heute auch entsprechende KI dazu.
Genau. Und dadurch habe ich diese Worte, Gruppen und Vorfilme in diesen Behälter gegeben. Und die Leute haben dann wirklich an der Wand Gedichte gemacht. Das war effektiv so, dass ich von vorne gesagt habe, ich mache Burghofs Gedichte. Das nächste, was war, das ist jetzt spannender, dass ich gesehen habe, die Sprache ist nicht komplett getrennt von der Wirklichkeit. Das heißt, die Erfahrungen, die man in Wirklichkeit macht, sind auch in der Sprache gespeichert. Beispielsweise, wenn man das Wort Sprache nimmt und wenn das rumschüttelt, kann man auch das Wort Sache sehen. Ne? Das heißt, die Sache, die Dinge spiegeln sich im Wort. Oder wenn ich nehme das Wort Patrioten und das ein bisschen schütteln, kommt daraus Idioten. Und so habe ich solche Dichte gemacht. Und dann habe ich gesagt, es kommt der Punkt, das ist auf dem Textpapier, kommt keiner mit. Jetzt mache ich Neonröhren. Und die Neonröhren mache ich eine Zeitschaltung. Einmal leuchtet auf das Wort Patrioten und dann leuchtet wieder auf das Wort Idioten.
So eine Leuchtschrift sozusagen.
Eine Leuchtschrift, aber ich habe erfunden, eine Zeitschaltung der Leuchtschrift sozusagen. Nicht einfach nur die Leuchtschrift, sondern ich habe immer wieder neue semantische Inhalte aus diesem einen Wort herausgeholt. Also man kann zum Beispiel sagen, auf Französisch, weil ich war ja in Paris, da habe ich mir das ausgedacht. Ich konnte es damals nicht machen, aber ich habe mir das ausgedacht. Savoir, Wissen, hat das Wort voir, sehen und avoir haben. Also wenn ich was sehe und dann habe, dann weiß ich es. Es ist alles schon vorgegeben. Ne?
Sie sind dann zu der Gruppe Wiener Aktionismus gestoßen. Das war, denke ich, doch eine sehr prägende Zeit. Vielleicht können Sie kurz erklären, was war das für eine Gruppe von Menschen? Was waren so deren Beweggründe, deren Ziele?
Also, wie ich dann 64 nach Wien kam, nach Paris, ja, dann habe ich dann Anfang 65 die Leute getroffen. Und das war genau das. Die haben eben die Malerei in Handlungsform verwandelt. Ja. Also der Herr Bruce hat zuerst die Leinwand, da war eine weiße Leinwand, sie hat einen schwarzen Strich gemacht. Er war selbst auch weiß angemalt, hat über sich einen schwarzen Strich gemacht und ist dann in dieser Kleidung, ist er dann durch die Stadt Wien gegangen, ne? Wurde klarerweise verhaftet. Also erregte öffentliche Ärger. Ja. Mir hat gefallen eben erstens ja, das Vorantreiben ja, des künstlerischen Verfahrens, aber wie der Meister klarerweise übernimmt, ja, diese Rebellion gegen das Bürgerlich, die ich ja schon in mir getragen habe durch meine Erfahrungen. Und das waren weit und breit ja, in Mitteleuropa der radikalsten Künstler. Ja. Mhm. Und diese Radikalität ja, und auch die Progressivität der künstlerischen Mittel, dass sie eben gesagt haben, ja, wir haben Nahrungsmittel, die werden weggeschmissen. Dann hat der Müll gemacht, eine Fläche, hat dann eben dahinter einen Menschen gesteckt, sondern leider leistet seine Frau, dann hat der Bus rausgeschaut und dann hat er diese Frau dann mit Nahrungsmitteln beschmissen, also ein Nahrungsmitteltest. Ja. Also das Ersetzen von Habe ja, durch Wirklichkeit. Also der Hauptzweck war der, was bisher war Repräsentation, also Bild oder Zeichen, wurde ersetzt durch Wirklichkeit. Mhm. Es war direkt dazu durch Wirklichkeit. Statt roter Farbe nimmt man Blut. Mhm. Statt gelber Farbe nimmt man Orangen. Statt einem Porträt nimmt man eine wirkliche Person. Ne? Also diese direkte Zugriff zur Wirklichkeit, ja, der hat mich sehr beeindruckt, weil das habe ich dann auch gemacht im Kino. Das Kino, sehen Sie, das berühmte Tap und das Kino, hat damit zu tun, im Jahre 68 mit Wally Export, dass damals im Kino geheißt, ein Busenfetischismus, der war pathologisch. Man hat das sogar gesprochen vom Atombusen. Muss man sich das vorstellen, ne? Also, die, da habe ich gesagt, na gut, wenn ihr so begeistert seid, Busen zu sehen im Kino und der Stars und der ganze Busenindustrie steht, dann zeige ich euch die Wirklichkeit. Dann werde ich auf die Straße gehen, der Kino ist alles so klein, dass nur die Hand hinein kann, die sehen den Busen nicht. Aber wir können ihn spüren, sozusagen, ne? Also, die Wirklichkeit. Das heißt, die Lektion, die ich gelernt habe, ehrlich gestanden, ja, von den Aktionisten, aber nicht so sehr die Partizipation, nicht so sehr die Interaktion, aber der Impuls hat sich bei mir verstärkt, die Repräsentation in der Realität zu verwandeln. Ne? Mhm. Das heißt, man macht dann im Kino aus Handlung auf der offenen Bühne, Expanded Cinema. Mhm. Das heißt zum Beispiel auch, statt dass ich jetzt einen Film produziere, ja, habe ich eine Leinwand gebaut und dahinter waren dann Akteure mit Raketen, Rauchbomben und so weiter und der wird dann ins Kinosaal geschossen. Die Arbeit hat geheißen Exit, weil nachher sind alle geflohen. Weil das ganze Kino war voll mit Lärm, Rauch, Feuer und so weiter. Ja.
Ganz berühmt ist ja Ihr Auftritt 1968 in der Uni in Wien. Da wollten Sie eine sogenannte Brandrede halten gegen die damalige Regierung. Und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, Sie hatten so einen brennenden Handschuh an, aber der brannte wohl ein bisschen mehr, als es eigentlich gedacht war, oder?
Ja, also Sie haben das genau beschrieben. Das bestätigt, was ich gesagt habe. Ich habe kein Talent für Handwerk. Ich war nicht mal imstande, einen Handschuh sozusagen, einen Asbesthandschuh, den ich hatte, wie die Feuerwehr.
Asbesthandschuh, okay.
So anzuzünden, dass er nicht meine eigene Hand verbrennt. Also ich habe das in der Rede gehalten, glaube ich, eine Minute, und dann hat meine eigene Hand anzubrennen angefangen. Ich habe aber schon geahnt, dass ich das nicht kann, habe deswegen unter das Podest eine Kübel Wasser gestellt. Und kaum hat er meine Hand angefangen zu brennen, habe ich den Handschuh in das Kübel Wasser geschmissen. Also es zeigt wieder, dass ich für Handwerk kein Talent habe. Und jetzt kommt aber der Punkt, weil die Hand ist für mich, ich habe viel Arbeit gemacht mit Hand, weil die Hand ist für mich wirklich wahnsinnig wichtig. Nämlich der Philosoph Herder in seiner Ideengeschichte der Menschheit hat geschrieben, durch den aufrechten Gang, das ist ja halt auch meine berühmte Aktion als Hundenummer.
Genau, richtig.
Damals war auch der aufrechte Gang
ein Thema
von Ernst Bloch und so weiter. Und für mich beginnt der aufrechte Gang im Gefolge von Herder die Menschheitsgeschichte. Weil vorher waren wir Tiere mit 4 Pfoten. Plötzlich hatten wir dann 2 Pfoten weniger, das waren die Hände, ja? Nur durch das Aufgehen. Und mit diesen Händen im Hand konnte ich dann Werkzeuge machen. Ja? Die Hand ist das erste Werkzeug, darum sagt man Handwerk. Und mit der Hand konnte ich dann Steine schleifen, ja? Konnte ich Bogen machen und so weiter. Ja? Und Herr hat geschrieben, dass das Wichtige, damit ist der Mensch ausgetreten aus der Schöpfung. Das war vor Darwin, dadurch konnte er nicht sagen Evolution. Aber ich sage, mit der Technik, mit den Medien, mit den Maschinen treten wir aus der Evolution aus. Wir schaffen unsere eigene Evolution. Ich gebe dann ein Beispiel, wir nennen das Brille. Ja? Wirklichkeit ist es so, und die Retina ist defekt. Jetzt bauen wir uns eine andere Retina. Es ist im Grunde eine Exo-Retina. Wir treten aus der natürlichen Retina heraus und wir haben Hörgeräte. Das heißt, wir treten aus dem Ohr heraus, aus der Natur, aus der Evolution und machen uns eigene Geräte. Und die ganze Technik ist nichts anderes, ja, als wir der Heraustritt des Menschen aus der natürlichen Evolution. Ne? Mhm. Und deswegen so habe ich gemacht die Hundenummer. Mhm.
Genau, eben, auf die müssen wir eingehen. Das ja. ist ja sozusagen, damit sind Sie in die Kunstgeschichte ja. auch eingegangen. Also viele Leute verbinden das wirklich mit ihm, eine berühmt-berüchtigte Aktion. Ja. Es war auch 1968 und da haben sie sich von ihrer damaligen Partnerin, der Künstlerin Wally Export, eben an einer Hundeleine auf allen Vieren durch die Wiener Innenstadt führen lassen. Erinnern Sie sich noch genau an die Reaktionen der Passantinnen und Passanten?
Der Punkt ist der, dass ich meine ganzen Aktionen, auch mit Wally Export, also aber die meisten, nicht gemacht habe im Schutz einer Galerie. Abramowitsch und Co., die waren eben in Galerien. Das war also ein Schutzraum, es handelt sich um Kunst. Also nicht erschrecken, es ist ja nur Kunst sozusagen.
Genau, die Leute wissen, wenn sie in eine Galerie gehen, jetzt erwartet mich Kunst.
Ja. Ganz genau. Und dadurch wird, nein, ich bin ein Spurradikaler, ich gehe auf die Straße und sage nicht, dass es Kunst ist. Dadurch werden die Leute unvermittelt mit der Realität konfrontiert und der Schock ist größer. Und die Leute waren gewissermaßen extrem entfremdet. Sie wussten gerade, was sie mit anfangen konnten. Und wenn man extrem entfremdet ist, gibt es uns Möglichkeiten. Man lacht hysterisch oder wird aggressiv. Ja. In dem Fall waren die Leute, haben die nur hysterisch gelacht und haben sich gefragt, was ist hier los, was ist da, was stimmt da, was nicht, was, und so weiter, und haben nicht gewusst, was sie damit anfangen konnten. Sie haben die Entfremdung extrem gespürt. Das ist, was ich Ihnen zeigen wollte. Ich darf Ihnen ein anderes Beispiel erzählen mit der Entfremdung. Ne? Ich war damals, in den 60er Jahren klarerweise, so entsetzt von unserem repressiven System. Österreich war ja noch beherrscht von Nazis, sodass ich mit dem ganzen Kulturbetrieb nichts zu tun haben wollte. Ne? Nicht einmal Buchstaben, nicht einmal Bücher. Und für mich war in diesem repressiven System das menschliche Stöhnen, die menschliche Stimme schlechthin. Aber ich wollte das nicht mit Spital gehen, nicht den Bucher, sondern ich habe einen Stein gebaut mit einem Gasbehälter, weil Gas dehnt sich bei Wärme aus. Da habe ich einen Gasbehälter gehabt, da hat der Gasbehälter das Dummen eingeschaltet, da war der Schleife mit Stöhnen. Das Ganze wieder verpackt in den Stein, dann habe ich es gelegt in den öffentlichen Park. Und dann in der Früh wird es warm, dann beginnt das Gedicht zu sprechen, das Stöhnen. Die Leute haben dann gesagt, da muss irgendeine Leiche liegen oder ein Verbrecher, und haben nichts gesehen, weil es ein Stein war. Da haben sie die Polizei geholt und die wird dann verhaftet wegen Störung der öffentlichen Ordnung. Genau das ist das Zustand von heute. Das menschliche Stöhnen ist eine Störung der öffentlichen Ordnung. Ne? Das heißt, in dem Sinne waren meine Aktionen ja, immer auch sehr philosophisch, sehr kognitiv, die das System, in dem wir leben, die Codes, denen wir gehorchen, kritisiert haben. Ne?
Genau, Sie haben ja auch erzählt, also dass diese Aktion, wo Sie auf allen Vieren durch Wien gelaufen sind, das heißt ja aus der Mappe der Hundigkeit. Genau. Und das ist ja auch ein gesellschaftspolitisches Statement gewesen, also der aufrechte Gang, der ja wohl während des Dritten Reichs weitestgehend verloren gegangen ist. Ja. Und diese gesellschaftspolitische Dimension des Ganzen, glaube ich, kann man heute heute auch gar nicht mehr so nachvollziehen. Ja. Also ich erinnere mich an die große Retrospektive, die zu ihrem 75. Geburtstag im ZKM war, wo viele Leute, wo auch dieses Video gezeigt wurde eben. Und ich habe dann gemerkt, also die Leute, das ist schwierig. Man muss den Kontext natürlich kennen, man muss die gesellschaftlichen Umstände kennen, um das überhaupt noch heutzutage einordnen zu können und verstehen zu können.
Dann war es auch so, dass in den Kirchen damals so kleine Hefte rumgelegen sind, ich glaube, gemacht vom Roten Kreuz, ich weiß nicht mehr genau, das draufgestanden, aus der Mappe der Menschlichkeit. Ja.
Ah, aus der Mappe der Menschlichkeit, okay.
Aber wir sind doch keine Menschen. Ja. Man kann sozusagen ehrlich die Frage stellen, nach diesen zwei Weltkriegen, dann Holocaust, wie weit dürfen wir die beanspruchen oder auch heute wieder, dass wir Menschen sind. Die Gräueltat geht heute genauso gut weiter. Und es ist für mich faktisch ein Euphemismus, eine Schönfärberei, dass man uns Menschen nennen. Ne? Ich würde immer sagen, wir sind es noch nicht. Wir können es werden, hoffentlich, aber wir sind es noch nicht. Ja. Deswegen aus der Mappe der Unendlichkeit, als Antwort auf die Mappe der Menschlichkeit. Ja.
SWR 2 Zeitgenossen mit dem Medienkünstler und langjährigen künstlerischen Vorstand des ZKM in Karlsruhe, Peter Weibel. Ja, Medienkunst, Sie haben es schon angesprochen, es gab natürlich immer eine Entwicklung in der Medienkunst, parallel zu der Entwicklung, zu der technischen Entwicklung der Medien. Sie haben sehr früh, Sie haben es erzählt, mit Tonband gearbeitet, mit Schreibmaschine gearbeitet. Und dann ging ja die Entwicklung eigentlich immer schneller. Und Sie haben aber immer diese neuen Entwicklungen aufgegriffen und damit experimentiert. Das war ja auch so etwas, dass man sich quasi als Künstler dafür interessiert, was die Technik Neues zu bieten hat und damit dann ganz, ja, auf eine ganz andere, offene Weise damit umgeht, ist ja nicht so ganz selbstverständlich. Aber da gehört wahrscheinlich auch so eine Begeisterung für die neuen Techniken dazu, oder?
Ja. Das erste Medium ist für mich die Schrift. Da ist es natürlich, weil die Schrift ist ein Medium, das anwesend macht, was abwesend ist, ne? Das heißt, Ereignisse, die vor 2000 stattgefunden haben, kann ich nachlesen durch die Schrift. Ereignisse, die woanders stattfinden, ja, kann ich nachlesen durch die Schrift. Wenn ich eine Person nicht habe, schreibe ich mir die Briefe. Also das heißt, die Schrift ist ein Medium, die anwesend macht, was abwesend ist, ja, und vergegenwärtigt, was zeitlich vorbei ist oder erst kommt. Und das ist meine These eben, die Technik setzt diese Arbeit der Schrift fort. Ja. Darum heißt es auch, sage ich immer, Technologie ist immer Teletechnologie, Ferntechnik. Ne? Wir reden von Television, Fernsehen, wir reden von Radio, wir reden von Telefax, von Telefon. Also das heißt, es geht immer darum, eine Ferne, sei es eine zeitliche oder räumliche Ferne, zu überwinden.
Ne? Eine Nähe herzustellen, eine künstliche.
Genau, eine künstliche Nähe herzustellen, genau. Lange Zeit, und das wird immer abgelehnt, weil die Leute haben den Bezug, also sie glorifizieren die Nähe. Aber jetzt durch die Corona-Krise haben wir es erst einmal gesehen, ohne diese Teletechnik hätten wir nicht kommunizieren können. Ne? Ja. Weil wir hatten einfach, wie ich immer sage, wohnhaft, buchstäblich waren in der Wohnung verhaftet und konnten sie nicht treffen. Ne? Das heißt, die Menschheit hat aus meiner Sicht 100 Jahre nicht verstanden, was passiert ist im 1900 durch die Telegrafie zum ersten Mal. Bis dahin hat eine Botschaft einen Körper gebraucht. Ein Pferd, einen Boten. Ne? Hier im Radio, die Leute hören uns und es ist kein Bote unterwegs. Das heißt, zum ersten Mal hat sich die Botschaft von dem Boten getrennt. Der Boten sitzt hier in Karlsruhe, wir beide, aber die Botschaft geht, weiß ich, durch den Äther, weiß Gott wohin, durch elektromagnetische Wellen. Ne? Das heißt, wir müssen lernen, die Botschaft trennt sich von dem Boten. Ne? Und das ist der Beginn sozusagen einer Ferngesellschaft. Und die Technologie, die wir haben, ermöglicht uns, diese Art von Zusammenleben ohne diese körperliche Agglutination. Mhm. Und insofern ist meine Arbeit als Medienkünstler nichts anderes als wie die Fortsetzung der ersten großen zivilisatorischen Erfindung des Schreibens. Ne? Nur in den nächsten 100 Jahren, ne, und noch weiter wird faktisch, man sieht das jetzt schon, ja, das Schreiben nicht immer weniger notwendig. Der Verkauf von Büchern geht zurück. Darum sage ich immer Spaß, wenn ich meine Bücher mache, die mache ich eigentlich schon ganz im Ernst für die chinesischen Androiden in 50 Jahren. Die werden das dann lesen. Also, aber das Punkt zu kommen, nachdem ich ja diese Neugierde habe, ne, und die Hoffnung, ja, dass die Technologie unsere Probleme lösen kann, da kann man drüber streiten. Manche sagen, die Technologie verursacht Probleme. Aber da habe ich einen guten Beweis, dass das stimmt. Denken Sie bitte alle zusammen an den Stephen Hawking, den Physiker. Ne? Der Natur hat gesagt, du bist tot, du hast die und die Krankheit. Die Medizin haben gesagt, die können nicht helfen, du bist tot. Wie konnte er seine Bücher machen, wie konnte er leben? Nur durch Technologie. Er hat selbst gesagt, die Technologie hat mich gerettet. Ja? Wenn man heute an die Medizin denkt, all diese Transplantationen von Herzen, von Lungen etc. Die Medizin ist das fortschrittlichste Beispiel für den Fortschritt der Technologie zur Rettung von Menschenleben. Ne? Mhm. Und dadurch habe ich die Hoffnung, dass wir die Technologie nicht einsetzen zum Zerstören der Welt, das kann man auch machen, aber dass wir die Technologie einsetzen, und da kommt eine Begeisterung, zum Lösen der Probleme, die wir Menschen verursachen. Es gibt ja diesen guten Witz, der das klar macht, was ist Ehe? Ehe ist eine Hilfe, Probleme zu lösen, die es vorher nicht gab. Und so ähnlich ist es mit der Technik. Ja? Die Technik kann Probleme lösen, die es vorher nicht gab. Und dadurch meine Begeisterung und meine Neugierde, dass ich immer wieder lerne, ja, das ist oft nicht leicht. Je älter man wird, umso schwerer wird das. Ja, dass ich mich immer in die neueste Technologie hineindenke und dann Kunstwerke mache, ja, mit dieser Technologie. Das heißt, ich habe Medienkunstwerke, Filme, Video, aber auch viele, viele digitale Kunstwerke.
Genau.
Jetzt, glaube ich, habe ich eine große Ausstellung, wo ich sehr stolz bin, in Korea, eines der Mutterländer der Technologie, im Nationalmuseum. Das ganze Nationalmuseum zeigt meine Arbeiten. Ein riesiger Publikumserfolg. Auch deswegen, weil ich so viele digitale Kunstwerke gemacht habe. Interaktiv und partizipatorisch.
Sie hören SWR 2 Zeitgenossen mit Peter Weibel, der über 20 Jahre lang das Zentrum für Kunst und Medien in Karlsruhe geleitet hat. Ja, das ZKM, immer noch eine weltweit einmalige Institution. Wir müssen vielleicht nochmal dran erinnern, 1989 gegründet von Heinrich Klotz und eben nicht als reines Museum, sondern als diese besondere Institution, die Forschung, künstlerische Produktion und eben auch Ausstellung unter einem Dach vereint, sogar noch mit einer benachbarten Kunsthochschule. Das war damals wirklich sehr innovativ, sehr visionär. Das digitale Bauhaus wurde das ZKM auch immer genannt. Und es war natürlich eben auch diese Idee, die Medienkunst zu fördern, die es ja eben nicht immer einfach hatte. Also auf dem Kunstmarkt sowieso nicht, weil man sich eben so eine Videoarbeit nicht einfach übers Sofa hängen kann, aber eben auch in der öffentlichen Wahrnehmung nicht. Und es ist bis heute eigentlich unverständlich, warum es kein zweites ZKM auf der Welt gibt. Aber Sie haben auch immer gesagt, damals, als Sie den Job 1999 schon im ZKM als künstlerischer Vorstand angenommen haben, war es auch dieser Impetus zu sagen, Medienkunst muss gefördert werden. Es muss einen Ort geben, wo man Medienkunst erleben kann, aber wo auch Medienkunst unter besten Bedingungen produziert wird.
Der Grund ist das, kann man so sagen, die erste Jahrhunderthälfte des 20. Jahrhunderts kann man charakterisieren durch die Erfindung der abstrakten Kunst, das heißt die Verbannung des Gegenstandes aus dem Gemälde. Aber Malevich beispielsweise. Aber gleichzeitig hat Duchamp den realen Gegenstand eingeführt. Er hat ein Fahrrad montiert auf einen Podest und das war da. Ja? Das heißt, und es war ein Bewegungs-, eine kinetische Arbeit. Ja? Also nur dann im 2. Jahrhundert, gibt das aus, im 2. Jahrhunderthälfte des 20. Jahrhunderts, ist nicht mit der Malerei die Innovation, noch nicht mit der Objektkunst, sondern die Aktionskunst, das hat es vorher nicht gegeben. Ja? Und die Medienkunst. Ja? Das heißt, Kunstfilme von Künstlern und künstlerische Filme. Ja? Und dann eben die technischen Medien wie Video, Computer, das hat es im ersten Jahrhundert nicht gegeben. Also man kann sagen, wenn man, man kann das auch nennen, die erste Jahrhunderthälfte waren die Avantgarden und nachher waren die Neoavantgarden. Ne? Also wenn man die Kunst des 20. Jahrhunderts wirklich abbilden möchte, dann muss man sehen, es gibt Lichtkunst, es gibt Neonröhrenkunst, ja, es gibt viele, viele technische Maschinen mit Licht, es gibt Tonkunst, Soundart, akustische Kunst, das hat das alles erst gegeben in der 20. Jahrhunderthälfte. Und man kann, und das sind viele Künstler, die das gemacht haben. Performances, Aktionen, Lichtkunst, Tonkunst etc. Ne? Und wenn man das negiert als Museum, dann ist man kein Museum zeitgenössischer Kunst, sondern man kann höchstens sagen, ein Museum zeitgenössischer Malerei, ja? Mhm. Oder ein Museum der modernen Malerei. Also ich sage oft im Ernst, die meisten Museen haben einen Schwindel, ne? Der Titel ist Schwindel. Es wird, wenn man dort reingeht, sieht man ja kaum Skulpturen. Vielleicht, wenn man Glück hat, drei im Garten. Oder man sieht kaum Fotografien. Es werden keine Filme an die Wand produziert. Aber durch das Wirken des ZKMs hat sich das sehr verbessert. Ja. Alleine die Tatsache, dass jetzt in Baden-Baden oder auch in Stuttgart KI gezeigt wird, Robotik gezeigt wird, das ist alles zurückzuführen, auf die, nicht nur in der unmittelbaren Umgebung, sondern weltweit, auf das Wirken des ZKMs. Wir sind geworden ein Modell. Ja. Es gibt Bücher über uns auf kroatischer Sprache, Bücher über uns in chinesischer Sprache. Ja. Und es ist sogar so, in manchen Museen, ja, ohne Witz, läuft der Monitor und da sieht man mich oder meine Mitarbeiter sprechen, ja, über die Medienkunst. Das heißt, es werden dann praktisch in den Museen, werden dann mit Hilfe von uns, wird dem Publikum erklärt, was sie eigentlich sehen, sozusagen. Ne? Also das hat auch damit zu tun, dass wir, unsere Kataloge, die sind ja auf Englisch, ja, wenn die Politiker immer sagen, die in Englisch nicht ganz so firm sind, wieso machen sie die Bücher nicht auf Deutsch, sage ich immer, bringen sie mir die Leser. Oh, ich verstehe, verstehe. Machen Sie weiter auf Englisch. Ja, ja. Der Punkt ist der, wir sind das einzige Museum in Europa, dessen Kataloge bei dem besten Verlag Wissenschaftsrat der Welt, MIT, publiziert werden. Dadurch haben wir eine globale Distribution. Also wir wirken nicht so sehr, ehrlich gesagt, über die Ausstellungen, ne? Sondern wir wirken extrem über unsere wissenschaftlichen enzyklopädischen Kataloge, die dann weltweit gelesen werden, die auch für Vorlesungen, ne? Weil wenn jemand eine Vorlesung macht über Tonkunst oder über Aktivismus, dann hat er unsere Bücher, die sind dick, da hat er Quellenmaterial sozusagen. Ne? Also durch diese Kataloge haben wir eine weltweite Wirkung und sind gewissermaßen ein Vorbild geworden. Und ich vermute mal, die Konkurrenz, dass jetzt neue Institute kommen, das wird in den nächsten paar Jahren passieren. Also unser berühmtes Alleinstellungsmerkmal, das werden wir innerhalb der nächsten drei Jahre verlieren. Ne?
Aber das wäre ja in dem Fall gar nicht schlecht. Ganz etwas, genau. Was Sie sich wahrscheinlich genau. sogar wünschen. Genau.
Ja, ich wünsche mir sogar.
Ja, ja, also da, Sie haben es vorhin angesprochen. Es ist gar nicht so einfach, diesen Anspruch einzulösen, ständig up-to-date zu sein, was die neuesten technischen Möglichkeiten angeht. Und es geht ja eben nicht nur darum, dass die Künstler die Techniken bedienen, so wie sie landläufig bedient werden, sondern dass sie sich als Künstler eben neue Wege neue Formen ausdenken, wie man, was man mit diesen Medien noch machen könnte. Und das ist ja auch immer auch eine Möglichkeit zu gucken, wie konstruieren wir unsere Wirklichkeit mithilfe der Medien und was steckt da vielleicht auch für ein kritischer Punkt dahinter. Also sowohl Grenzen auszureizen, als auch auf Gefahren hinzuweisen. Ich denke jetzt gerade an die letzten Ausstellungen, wo es ja auch oft um Deepfake ging, um KI eben oder auch die Möglichkeiten und Risiken von VR-Brillen. Also das ist immer dieses Spiel mit Chance und Risiko.
Danke, das haben Sie zwei gute Punkte berührt. Meine Mediatheorie sagt genau das. Normal, man kann vergleichen die Medien mit einer Landkarte, ja? Und die Wirklichkeit ist das Land. Und man geht davon aus, dass die Landkarte das Land korrekt abbildet. Und ich sage, das wird jetzt zu lange dauern, warum, aber meine Medien besteht daran zu sagen, nein, die Landkarte konstruiert das Land. Die Medien konstruieren die Wirklichkeit. Niklas Luhmann, ein unverdächtiger ideologiefreier Zeuger, hat gesagt, alles, was wir in der Welt wissen, wissen wir über die Medien. Hm? Das stimmt leider. Ne? Also das meiste, was wir wissen, lesen wir in Zeitungen, sehen wir im Fernsehen. Ne? Also, und wenn Leute sagen, ich sehe fern, sage ich nicht ganz. Weil was du siehst, hat ein anderer gesehen. Ne? Und das hat eine Maschine gesehen. Und der Redakteur hat es dann noch bearbeitet. Also du bist faktisch Beobachter vierter Ordnung. Ne? Und dann zu sagen, ich habe einfach fern gesehen. Nein, du sitzt in deinem Wohnzimmer, ja? Und siehst Bilder, die andere nicht gemacht haben. Und du bist denen ausgeliefert. Du weißt gar nicht, wie groß ist der Realitäts- und Wahrheitsgehalt dieser Bilder. Ne? Also und dann hat ihm Luhmann gesagt, und das ist das Schlimme, wir wissen alles über die Medien, aber gleichzeitig wissen wir, dass wir die Medien misstrauen müssen. Also er hat schon den Zweifel an den Medien gesehen und ich gehe ein Stück weiter und sage, nein, die Wirklichkeit, wie wir sie sehen, wie wir sie auch empfinden, ist definiert, konstruiert von den Medien. Also nur eine Kritik der Medien, wie auch eine Kritik der Sprache, schafft uns die Möglichkeit, die Wirklichkeit zu verstehen, ne? Und die Wirklichkeit zu machen. Ne?
Also sich dessen einfach bewusst zu sein auch,
ja.
Wie diese Konstruktion.
Also Fake News, das ist ein Systemeffekt. Also, da kann man nicht einfach abschaffen und sagen, ne? Sondern das ist Teil, solange wir die Welt nur kennen durch Medien, ist das leider ein Systemeffekt. Ne? Und das Zweite, was ich gesagt habe, ist wichtig, damit ich das kann, muss ich die Maschine verstehen, ne? Das ist der wichtigste Punkt. Also ich persönlich schätze nur Künstler, die verstehen, wie die Maschine funktioniert. Ich gebe Ihnen ein gutes Beispiel. Der berühmte Film Titanic von James Cameron. Ne? Die Liebesgeschichte mache ich mit den Augen zu, das ist das Langweiligste, was ich kenne. Ja? Aber die Art und Weise, wie er dann gemacht hat, wie das Schiff sinkt, also die Maschinerie, ja? Was da passiert sozusagen, ne? Wie das bricht und so weiter. Ne? Das sage ich, der Mann versteht was von der Maschine. Du machst auch so, er ist auch ein Techniker, er macht die Kamera selber. Und ich schätze Künstler, die wissen, was die Maschine kann. Ja? Nicht einfach, die anderen Künstler, die machen schöne Bilder. Die machen dann eine Videokamera, irgendwas, machen schöne Bilder, imitieren das Kino, imitieren die Malerei. Ja? Die sind auch erfolgreich, weil die Leute lieben schöne Bilder. Aber die wirklichen Künstler sind diejenigen, die wissen, was die Apparat kann. Und da muss ich also die innerhalb des Maschinenraums arbeiten und aus den internen Eigenschaften der Maschine neue Bilder machen. Ja. Und die müssen technisch und mathematisch versiert sein und die machen nach den Fortschritt. Ja. Die entwickeln dann auch Maschinen.
Eben, das ist der Vorteil dann auch der künstlerischen Auseinandersetzung mit diesen Techniken, dass teilweise wirklich Innovationen entstehen, die die Techniker, die Ingenieure eigentlich nie gemacht hätten.
Und die auch die Möglichkeit gar nicht gesehen haben. Ne?
Ja. Ja, eben. Und dann natürlich auch diesen Mehrwert, was man aus den technischen Errungenschaften noch alles rausholen kann. Ich erinnere mich, Sie waren eine der ersten im ZKM, die so einen Wettbewerb gemacht haben für künstlerische Apps. Ja. Also da haben die Leute gerade mal vielleicht noch ihre Wetter-App benutzt damals. Und es war faszinierend zu sehen, was Künstlerinnen und Künstler alle mit diesem neuen Medium damals angefangen haben.
Darum sage ich immer, gute Medienkunst ist Missbrauch von Industriegeräten. Weil die Industrie engt das ein. Die Industrie sieht gar nicht, was sie eigentlich machen könnte. Die Künstler zeigen dann, was die Geräte wirklich können.
Ja, absolut. Genau. Und dadurch entstanden aber auch immer durch diese neuen Ideen für Ausstellungen, das waren ja nicht nur inhaltlich neue Medienkunstwerke, die Sie gezeigt haben, sondern dadurch wurden auch die Formate der Ausstellungen beeinflusst. Also Sie haben im ZKM eine Reihe von Ausstellungen gemacht, die waren auch vom kuratorischen Konzept her und vom Museumsdesign sozusagen, vom Ausstellungsdesign her wirklich neu. Ich meine, nicht umsonst werden Sie auch in alle Welt eingeladen, diese Ausstellungen dann wieder zu zeigen. Das ist ja etwas, ich finde das faszinierend, dass Sie da auch wirklich immer mitgegangen sind und offen geblieben sind und nicht zum Kulturpessimisten geworden sind.
Das heißt, wir haben Folgendes gemacht. Die Interaktivität und die Partizipation des Publikums wurde auch auf die Ausstellung übertragen. Wir haben eine Ausstellung gemacht mit Bruno Latour über das Wesen der Demokratie. Und das ist ja so, wenn man eine Handlung macht, weiß man ja nicht bis zur letzten Konsequenz, was der Effekt dieser Handlung ist. Leider. Und damals haben wir das so gemacht, wenn man mit der Ausstellung kommt, dann wird die Bewegung der Betrachter von Sensoren erfasst. Und die haben dann irgendwo 100 Meter weiter, geht dann eine Projektion oder geht ein Licht an und so weiter. Oder Farben gehen an. Da stehen die dort und sehen plötzlich eine Farbe an. Die haben gar nichts gemacht. Aber so ist die Wirklichkeit. Ja. Man ist eben auch sozusagen das Opfer oder das Ergebnis von Effekten von Handlungen von anderen, die ich gar nicht mitentscheiden kann. Und dann kann man dann plötzlich einen Wunsch verspüren, vielleicht könnte ich doch mal mitentscheiden. Sozusagen. Vielleicht kann ich doch eine Existenz finden, wo ich nicht nur ständig abhängig bin von Entscheidungen anderer, sondern auch ich entscheiden kann. Also wir haben versucht, unsere Gedanken, die wir von der Kunst gehabt haben, auch auf die Ausstellung zu tragen.
Genau, das waren auch gesellschaftspolitische Dimensionen. Genau. Und das war Ihnen ja auch immer wichtig, dass Sie gesagt haben, ja, die moderne Kunst, die zeitgenössische Kunst muss eigentlich auch eine demokratische Kunst werden. Es geht nicht nur mehr darum, dass die Menschen staunend vor irgendwelchen Bildern stehen, sondern sie müssen entweder mitmachen können, interaktiv eingreifen können oder zumindest gedanklich gefordert sein.
Dadurch haben wir auch die Ausstellung geheißen, Gedankenausstellungen, wenn man sie gedanklich, und ich sage immer, Kunst ist ein Akt der Kognition, aber ein Akt des Künstlers, aber auch des Publikums. Das Publikum muss auch aktiv einen Erkenntniswert gewinnen und kann nicht einfach sich berieseln lassen, konsummäßiger.
Und das geht aber dann auch immer Hand in Hand mit auch wirklich gesellschaftspolitischem Engagement. Also das ist ja auch etwas, was das ZKM auszeichnet. Ich erinnere mich noch an die große Ausstellung damals über Istanbul, die es gab. Und dann, als die Gezi-Proteste in Istanbul stattfanden und diese schrecklichen Szenen auf dem Taksim-Platz, dass dann wirklich auch Künstler kamen ins ZKM aus Istanbul, hier ihre Aktionen, Protestaktionen gemacht haben, diese Standing Man Proteste. Und sie sind ja auch Teil des Netzwerks Artist at Risk, also Künstler in Gefahr, die Stipendien verteilen, die Künstler versuchen rauszuholen aus Krisengebieten, was sich jetzt natürlich auch im letzten Jahr im Ukraine-Krieg gezeigt hat.
Wir haben im Moment eine iranische Künstlerin, zwei russische und vier ukrainische Künstler. Aber zurückzukommen auf die Ausstellungsformate, das ist ein wichtiger Punkt. Das ZKM hat tatsächlich neue Ausstellungsformate entwickelt, die auch sozusagen zum Teil jetzt dann auch weltweit imitiert werden. Mein letztes Beispiel war Open Code, weil da war nicht nur freier Eintritt, sondern auch freies Obst, freie Getränke, also Kaffee, Mineralwasser, Juice und solche Sachen. Und was das Tolle, und dann waren noch viele Inseln, Leseecken.
Und so das, Coworking Spaces.
Genau, Coworking Spaces. Jeder hat die Freiheit gehabt, also es musste sich niemand anmelden. Wenn der Professor gesagt hat, ich möchte meine Klasse dort unterrichten, ist einfach reinmarschiert. Da waren tolle Möbel von Vitra, Design. Und Firmen konnten dort reingehen, konnten ihre Workshops machen. Und dann ist es toll passiert, es wurde zum Hotspot der Jugend in Karlsruhe. Die haben gesagt, wo treffen sie sich nach der Schule? In Open Code etc. Und dann ist es auch so, dann hatte ich auch schwierige Bücher dort, also über Gravitationswellen oder über Quantencomputer und so weiter. Ich wollte nicht, dass die Leute das jetzt dort lesen, aber dass sie zumindest wissen, was es gibt. Dass sie es durchbrennen und sagen, aha, ich wusste gar nicht, es gibt solche Dinge. Und die Leute haben das angenommen. Wir haben auch angeboten, Workshops, Vorlesungen, aber wir haben auch gesagt, alle anderen, wer immer kann kommen, kann einen Workshop anbieten, ohne sich anzumelden, ja, und kann sein Wissen teilen mit anderen Menschen. Und das hat wahnsinnig gut funktioniert. Ja. Das Tolle war das, dass meine Mitarbeiter gesagt haben, das wird nicht klappen. Und dann haben sie auch Angst gehabt, dass die der Käfer verschütten, dass sie das auf den Boden schmeißen. Ja. Da habe ich gesagt, was habt ihr für ein Menschenbild, habe ich gesagt. Ja. Wieso sollen Leute böse sein und jetzt der Käfer auf das Sofa schütten? Und in den ganzen 6 Monaten ist das nie passiert. Es lag keine Bananenschale am Boden, es wurde kein Kaffee verschüttet, ja, das war alles anders gewesen. Das war genau der Punkt, dass die haben immer so pessimistische Vorstellungen, gesagt, wie Sie vorhin gesagt haben, eher optimistische Vorstellungen.
Das war ein schönes Beispiel dafür, wo das ZKM sich weit geöffnet hat und die Leute auch reingeströmt sind. Das ZKM hat es ja nicht immer so leicht gehabt in Karlsruhe. Also es gab ja auch viele Ausstellungen, ja klar, die sehr innovativ waren, die aber nicht so leicht zugänglich sind und wo die Leute so eine Hemmschwelle haben hinzugehen. Hat sie das manchmal gewurmt?
Also ich bin nicht der Auffassung wie viele, diese schädliche Wortwendung, man muss das Publikum abholen, wo sie sind. Ne? Also das ist eine Art elitäre Hierarchie, dass man sagt, wir stehen oben und die stehen unten und sie müssen runtergehen und die abholen sozusagen, ne, und nach oben bringen. Sondern ich bin immer der Auffassung, dass das auch das Publikum selber, auch welcher Klasse angehörig, in sich selbst eine Neigung hat zur Emanzipation und auch in sich selbst emanzipatorische Talente hat, nun muss man ihnen die Chance geben, dass sie das ausprobieren. Ne? Und darum sage ich immer, wenn jemand sozusagen Trash sehen möchte, da hat er die Möglichkeit im Fernsehen oder am Bahnhof, da kann er Trash kaufen von Zeitung, was immer er möchte. Ja? Aber wenn er etwas sehen möchte, was ihm nicht Trash ist, ja, dann ist er hier willkommen. Aber ich möchte ihn nicht zwingen. Ja? Ich möchte ihn nicht zwingen. Das sagt, also ich möchte auch nicht umwerben. Ne? Das ist vielleicht der Nachteil, dass ich voraussetze, also das Publikum muss weder umworben werden, noch ich möchte auch nicht umwerben. Es gibt ja ganze Abteilungen, sogenannte Kooperationsabteilungen, die haben aufgehört, das ist das Genein. Ja? Also wenn es nach mir ginge, würde ich ja die Kommunikationsabteilung abschaffen. Weil ich so ein Vertrauen habe in die Menschen, dass ich weiß, ohne Werbung und ohne, und dass ich sie um sie werbe und so weiter, die würden auch kommen, weil sie wissen, sie finden, das habe ich oft gehört. Wieso habe ich das erst hier erfahren? Deswegen sind sie ja hier, weil sie wissen, hier erfahre ich etwas, was sie sonst nirgends erfahren. Ne?
Aber eine gewisse Anleitung oder Hintergrundwissen, die man ihnen mitgeben kann, also im Sinne von Führungen oder pädagogische Führungen, Konzepte. Ja.
Wir machen Kontexte, wir bieten alles sozusagen, was man braucht. Das ist eine Anleitung im Hause selber. Führungen, kleine, wir machen Broschüren, die werden gratis verteilt. Ja. Also das ist aber der Punkt. Ich gebe dem Publikum jede Chance zu seiner eigenen Emanzipation.
Jetzt haben ja viele gesagt, also wenn man in Paris oder Berlin mit Menschen spricht, dann ZKM natürlich hat einen Namen, Leute sind begeistert und wenn man in Karlsruhe jemand fragt, dann heißt es vielleicht dann so, ja stimmt, wollte ich auch schon immer mal hingehen. Wie ist das? War das oder ist das ein Standortnachteil, dass das ZKM in Karlsruhe steht oder hat das eben auch genau dazu beigetragen, dass es so arbeiten kann, wie es arbeitet?
Ich würde sagen, es ist in mehrerer Hinsicht ein Standortnachteil. Ja. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Wir haben gemacht die Ausstellung der Bildatlas von Abi Warburg. Das ist ein Beispiel von vielen, die ich endlos erzählen könnte. Und das haben wir initiiert, ein Projekt, ein Forschungsprojekt, eine Sensation, dass der ganze Bildatlas von Abi Warburg wurde rekonstruiert. Wir hatten außer lokaler Presse keine Presse. Dann wurde das Ganze gezeigt in Berlin, im Haus der Kultur und der Welt. Dann hat der Spiegel drei Seiten geschrieben, Sensation, weil es in Berlin war. Ja. Und dann stand ganz klein im Artikel, ja, diese Ausstellung wurde vorgezeigt in einem Museum in Karlsruhe. Ja. Da habe ich dem geschrieben, dem Kritiker, ich weiß, aus der Berliner Perspektive ist Karlsruhe Mond am Rand der Republik, habe ich Verständnis. Aber eines müssen Sie wissen, auch Museen am Mond haben einen Namen. Ja. Und das heißt ZKM. Sie sehen ja, das ist ein Beispiel für viele. Ne. Wenn man am Rand der Republik lebt, sozusagen, im Haus, also selber, das ist das Zweite, was sie sagen. Ich treffe ja oft sozusagen Leute, die dann mir selbst gestehen, ah, sie sind von ZKM, sei es bei der Bank, sei es beim Einkaufen irgendwo, ja. Ich möchte schon immer hingehen, ja. Sage, jetzt haben sie 20 Jahre Zeit gehabt, ich treffe sie schon wieder und sie sind nie gekommen. Ja, mein Mann und dies und jenes, ja. Also, das Karlsruhe ist in der Stadt verankert, das ist viel besser, als man eigentlich denkt, ja. Effektiv, weil ich denke auch auf Leute, die sich bei mir bedanken, einfach so auf der Straße sagen, ich danke Ihnen, dass Sie eine wunderbare Arbeit macht, eine wunderbare Zeit kämen. Aber wir sind in der Stadt verankert, ja, auch durch die lokale Presse, Gott sei Dank, durch die BNN. Aber klarerweise gibt es noch viele, die nicht ins ZKM kommen. Ne? Und ich würde sagen, die Anerkennung des ZKMs im Ausland, in der Welt, ist größer, ja, als die Anerkennung des ZKMs in Karlsruhe.
Sie hören SWR 2 Zeitgenossen mit Peter Weibel. Ja, Herr Weibel, wie ist das denn, wenn man so sehr Teil eines Hauses und eines, ja, künstlerischen Konzeptes ist? Das ist, war sicher nicht leicht, Abschied zu nehmen, oder?
Also, das ZCAM sehe ich ja für mich selber mit seinen ganzen Ausstellungen, ne? Als Kunstwerk. Und das Wichtige ist, ich habe das ja gemacht mit einem Team. Ja. Man kann immer streiten, was ist das beste Museum der Welt. Aber ich sage immer, technisch das beste Museum der Welt mit den meisten Know-how und Kompetenzen sind wir. Ja. Das kann man auch da belegen. Ja. Und das heißt, das ist eine starke Verbundenheit entstanden zwischen dem Team im Hause und zwischen mir. Man kann das vielleicht vergleichen mit einem Orchester oder mit einer Fußballmannschaft. Ja. Ich war gewissermaßen der Coach dieser Mannschaft. Und klarerweise, wenn man dann mit dieser Mannschaft viele, viele Erfolge gehabt hat, ja, also wir sind ja in manchen Rankings und Listen auf dem Platz Nummer 4 der weltwichtigsten Museen, ja. Wir wurden in der New York Times, wir werden in der New York Times öfter erwähnt, ja, als wie in den deutschen Feuilleton, ne. Das New York Times schreibt ein Museum vieler Jahrzehnte der Zukunft voraus. Oder wenn Sie im ZKM eine Ausstellung machen, ist das eine Career-Changer-Exhibition. Das heißt, Sie haben die Karriere von amerikanischen Künstlern extrem positiv beeinflusst, die vorher in Amerika nicht gekannt hat. Nach uns waren das plötzlich die Lieblinge der Kunstszene in New York sozusagen. Und wir wurden eingeladen von allen Häusern. Ne? Also unsere Effekte sind im Ausland größer als wie im Inland, also wie in Deutschland. Ja? Und klarerweise, wenn man dann, also sagt, wenn man eine Mannschaft, ein Team, sei es Orchester, sei es Fußballmannschaft, verlässt, mit der man so viele Trümpfe gemacht hat, muss man sich schon überlegen, wie es weitergeht. Und das kann ich Ihnen sagen, ich freue mich auf mein postinstitutionelles Leben, ne, dass ich nicht mehr in der Situation bin, weil, man muss auch ehrlich sagen, meine eigene künstlerische Karriere hat dadurch gelitten, dass ich mich so sehr gekümmert habe, sehr, sehr um die Karriere von anderen Künstlern. Ne? Ich hatte mal ein Gespräch mit Donald Schatt. Da habe ich gesagt, Donald, du warst der dich erfordernde Kritiker. Du hast ein ganz dickes Buch deiner Kritiken. Ne? Wieso hast du aufgehört zu schreiben? Da hat er wirklich gesagt, wenn ich noch weiter geschrieben hätte als Kritiker, hätte niemand meine Kunst ernst genommen. Mhm. Wortwörtlich. Das heißt, es gibt in der Kunst eine Arbeitsteilung, nirgendwo sonst. In der Musik, Boulez ist ein Vorbild für mich, der ist Komponist, Dirigent, und der macht Konzerte, wo er seine eigene Musik spielt und Konzerte von anderen. Kuratieren heißt, man hat Sorge um die Werke anderer. Und er ist ein Autor, er schreibt tolle Bücher. Vieles, was ich gelernt habe in Musik, habe ich von ihm gelernt. Ja. Dasselbe gilt für Theaterleute. Die leiten Theater, ja, spielen ihr eigenes Stück und inszenieren und so weiter. Ne. Nur der Kunst sozusagen sagt immer, der Künstler macht die Kunst, dann haben wir den Kritiker, schreibt er, dann haben wir den Museumsdirektor. Ne. Mhm. Wenn man das in allen, wenn man da alles macht, man kann schreiben, man kann kuratieren, man ist selbst Künstler. Das hat den Vorteil, muss ich sagen, dadurch bin ich immer 10 Jahre früher wie die anderen, weil ich als Forscher selber weiß, wer steht auch an der Front der Forschung. Ich sehe den Künstler und kann sagen, aha, der macht etwas ähnliches wie ich. Also ich erkenne, weil ich selbst an der Front der Forschung als Künstler arbeite, erkenne ich leichter, als andere Künstler an der Front der Forschung arbeiten. Mhm. Dadurch kann ich Leute ausstellen, bevor sie dann berühmt werden. Ich habe Eliasson, Olaf Eliasson seit Jahren vorher, William Kentridge Jahre, bevor sie berühmt wurden und so weiter.
Olafur Eliasson.
Mhm. Dann William Kentridge, der mittlerweile ein Weltstar geworden ist. Ja. Dadurch ist es auch so, dass wir eine gute Sammlung haben, weil ich diese Künstler mir die Werke entweder schenken, weil ich sie entdeckt habe, oder billig verkaufe. Ja. Aber insgesamt habe ich in den letzten 60 Jahren viel meiner Lebenszeit dafür geholfen, dass andere Künstler ihre Ideen verwirklichen können. Ne?
Und dass sie ein Haus haben, wo Haus sie habe ausgestellt werden können.
Und jetzt bin ich froh, dass ich mich um mich kümmere. Und wenn jemand wieder Anfragen ansagt, sage ich, ich kann dir leider nicht mehr helfen. Ich habe keine Institution mehr. Ich lebe jetzt in der postinstitutionellen Phase. Ne?
Sie ziehen jetzt wieder nach Wien zurück. Ja. Da hatten Sie auch immer noch ein zweites Standbein. War denn Karlsruhe, fällt Ihnen der Abschied leicht, weil es auch einfach immer nur ein Arbeitsort beziehungsweise Karlsruhe war gleich das ZKM?
Karlsruhe war das ZKM. Ehrlich gesagt, ich kenne Karlsruhe gar nicht. Ja. Ist ja nach 20 Jahren, weiß ich gar nicht, gibt es in Karlsruhe ein Nachtleben? Ne? Ich weiß, es gibt ein Nachtleben in Wien. Ne? Aber ob Karlsruhe ein Nachtleben hat, ich kenne die Lokale nicht, ich kenne die Leute nicht sozusagen. Ich bin nicht hauptsächlich für mich Karlsruhe ZKM. Das habe ich genossen. Ja. Also ich sage, ich liebe Karlsruhe, mir gefällt Karlsruhe, aber ich kenne es gar nicht. Sondern ich war eigentlich, für mich war das die Menschen, die ich in Karlsruhe kennengelernt habe. Und ich habe sehr viele wunderbare Menschen hier kennengelernt. Und für mich war aber das, wie Sie richtig sagen, also das ZKM. Ne?
Aber Sie haben, wie Sie gerade gesagt haben, auch wirklich Freundschaften gepflegt. Ja. Also zum Beispiel mit dem Philosophen Peter Sloterdijk, ja, und dem Komponisten Wolfgang Riem. Ja. Sie galten ja immer so als das künstlerisch-intellektuelle Dreigestirn, ja, von Karlsruhe. Ja. Das war dann schon etwas Persönliches auch.
Das war ein wunderbares Persönliches. Ich habe faktisch jeden Abend, könnte man sagen, mit Sloterdijk gegessen. Er hat immer gekocht. Ja. Und dann war das auch witzig. Ich habe von Sloterdijk gelernt, viele, viele Dinge. Aber was das kulinarisch betrifft, habe ich gelernt, was sind gute Weine. Ja.
Gute
und
Weine.
Ernst, ja, und ernst gelernt vom Riem. Der Riem hatte einen großen Weinkeller, so hat er auch. Und so gewissermaßen, es könnten Leute auch von mir lernen, was sind gute Weine. Ja. Aber wir haben natürlich viele, viele, es waren immer philosophische Abende. Also wir haben, wir nennen das selber retrospektiv die Karlsruher Gespräche. Ja. Und Sloterdijk hat geschrieben, wortwörtlich in seinen Tagebüchern, die Karlsruher Gespräche, da könnte sich das Niveau des deutschen Feuilletons verstecken davor. Ja. Und klarerweise war das eine gute Kombination, weil Riem hatte sein Spezialwissen, ich hatte mein technisches, natürlich Sloterdijk philosophisches und so weiter. Ne. Wir haben sich sehr, sehr gut ergänzt. Ja.
Aber das waren auch persönliche Freundschaften,
extreme,
oder?
Extreme persönliche Freundschaften. No.
Gibt es denn noch ein Projekt, das Sie jetzt unbedingt noch realisieren wollen, zu dem Sie bisher nie aus zeitlichen Gründen gekommen sind?
Ja, also ich mache noch ein Abschlussprojekt, das heißt Renaissance 3.0, weil die erste Renaissance war die arabische zwischen 800 und 1200, dann die zweite italienische und jetzt haben wir die Chance im 21. Jahrhundert eine neue Renaissance zu machen, weil die Renaissance heißt ja nicht der Wiedergeburt der Antike, sondern verwissenschaftlich der Kunst. Der Nader hat gesagt, Malerei ist eine Wissenschaft, ja. Und heute ist es so, zum ersten Mal in dem digitalen Zeitalter, früher ein Maler hatte einen Pinsel und der Zahnarzt einen Bohrer. Aber heute hat der Zahnarzt auch ein Gerät, eine kleine Kamera, die gleiche kleine Kamera, die ich auch verwende. Das heißt, zum ersten Mal teilen Wissenschaftler und Künstler die gleichen Werkzeuge. Es gibt auf Englisch einen Pool of Tools, den sie teilen. Also dadurch haben wir die Chance, in der Restaurant. Dann mache ich ein Symposium am 25. März. Da kommen 4 Nobelpreisträger. Also in der Musik war ein Line-Up. Also ein Star größer wird der andere. 4 Nobelpreise machen nachher das Vorträge. Und dann am Sonntag machen dann die besten deutschen Kulturwissenschaftler von Basel-Brock bis Brennecker machen Vorlesungen. Dann wollte ich nochmal zeigen, die Flughöhe des ZKMs. Aber es kommt der Punkt, es gibt viele Projekte, nicht viele, die ich noch gerne gemacht hätte. Ist es nicht erstaunlich, wie groß der Anteil der Komik ist im deutschen Leben? Ja, der kann, also das plötzlich immer, jeden Abend gibt es oder manche Komiker um 18.000 Leute. Man muss sich fragen, wieso ist das der Fall? Ja? Meine Antwort ist dass das Aufsteigen von diesen Sendungen im Fernsehen, ne, die Anstalt oder was alles so gibt, hat damit zu tun, dass die Komik entfalten kann, eine kognitive Kritik. Ja? Das heißt, das hat doch keiner gemacht, zu zeigen, dass die Komik eine Kunst ist mit einem kognitiven Charakter. Ja? Und die Leute haben plötzlich die Möglichkeit, im Lachen etwas zu erfahren, was sie normalerweise nicht erfahren. Ne? Also ich hätte gerne gemacht eine Ausstellung, auch eine große, mit Filmen, mit Kameras und so weiter, die Rehabilitierung der Komik. Ne? Weil die letzten Bücher zur Komik, die sind vor Jahrzehnten geschrieben worden. Bergsort gemacht ein Buch im 19. Jahrhundert, das Lachen Lyria. Aber Freude gemacht, der Witz und seine Beziehung umrufen. Aber die letzten 100 Jahre hat sich keiner mehr gekümmert um die kognitive Funktion der Komik. Ja? Das hätte ich gerne gemacht. Was ich auch gerne gemacht hätte, wäre eine tolle Sache gewesen. Man hat meiner Meinung nach eine vollkommen falsche Vorstellung von Impressionismus. Ich würde gerne eine Ausstellung machen, die heißt Impressionismus und Industrie. Mhm. Weil die Maler haben von der Industrie gelernt, in der neuen Malungsweise, wenn ich mit dem Zug fahre, ja, das haben die auch sogar geschrieben in den Tagebüchern, da sehe ich ja keine Blumen mehr, sondern rote Farbflecken. Flecken ist ein französisches Tasche. Und dadurch haben sie dann gemalt Flecken. Ja. Die Kritiker haben das gesagt, das ist schlimm. Die haben gesagt, wo sind die Blumen? Ich sehe nur mehr Tasche, ja, nur mehr Flecken. Weil sie mit Zug ein Tempo gehabt haben, dass das Auge das nicht mehr fassen konnte. Ne. Und die Landschaft, die sie gemalt haben, die ist schon gar nicht mehr gegeben. Ne. Wenn man eine Zeitung kauft von 1870, da ist die Hälfte Anzeige für Agrarmaschinen. Das heißt, die Landschaft war schon voll mit Telegrafentreten, mit Agrarmaschinen. Aber die Kunden, ja, die davon gelebt haben, dabei haben sie Geld verdient, wollen die Landschaft haben, ohne die Zerstörung, die sie selbst verursacht haben durch den Reichtum. Ja. Und dadurch haben sie gesagt, wir brauchen Landschaften ohne Industrie. Und wenn das nicht mehr ging, hat Monet sich selber einen Garten geschaffen, weil es den nicht mehr gegeben hat. Nur mit seinem eigenen Garten konnte er was malen, was er Natur nennt. Ja. Und so gibt es schon einige Projekte, die ich jetzt nicht mehr machen werde, nicht mehr machen kann.
Aber Sie sagten ja, es gäbe eine postinstitutionelle Zukunft sozusagen. Gibt es dafür Projekte?
Dafür gibt es Projekte. schwierig geprägt ist. Ich muss auch ehrlich sagen, wenn ich den Segen habe von dem Superpiloten, dann wird das nicht klappen mit diesen Projekten. Aber ich nehme sie mir vor. Mein Hauptproblem ist, wie kann man in Wirklichkeit, wir haben vorhin schön diskutiert, die Funktion der Sprache und der Medien, wie kann man in Wirklichkeit wieder gewinnen unter Sprache? Ne? Wenn ich sage, er hat sie erschossen, das ist nicht Wirklichkeit, sondern man muss fragen, welche Maschine, welches Projektil, ne? Wie war die Luftgeschwindigkeit, welche Ader sind geplatzt? Ne? Das dauert dann 10 Seiten. Aber dann weiß ich, was passiert ist. Wenn ich sage, er hat sie erschossen, heißt es gar nichts. Und bei den Medien ist das Gleiche, wenn ich die Bilder sehe, ja? Auch jetzt von den Erdbeben. Ich weine dabei, wenn ich das sehe, weil ich habe immer noch das Gemüt eines Kindes, ja, die Sensibilität des Kindes. Ich weine, wenn ich das sehe, effektiv. Aber es ist nicht die Wirklichkeit. Man muss wissen, wieso kommt das? Ja? Wieso stürzt es ein? Ja? Was stürzt ein? Was ist der Gewicht? Was ist die Gravitation? Ja? Und das müsste man, das meine ich mit Wirklichkeit. Ja? Und ein anderes Projekt ist sozusagen eine neue, das ist jetzt ganz vermessen, eine neue Theorie der Evolution. Also normalerweise reden wir von Moral, von Gut und Böse. Ne? Das sind Begriffe, die sind so veraltet, damit kann man heute ja nichts mehr erklären. Ne? Auch nicht mal Politik machen, wo man immer noch dran glaubt. Die Leute glauben immer noch, man kann moralische Politik machen. Ja? Sondern man muss sozusagen diese Phänomene physikalisch definieren. Das heißt, das Böse ist Entropie, das ist die Unordnung. Ja? Aber die Unordnung ist in Wirklichkeit der Zustand der Wahrscheinlichkeit. Wie kann es sein, dass tendenziell alles auf Wahrscheinlichkeit zustrebt, aber gleichzeitig die Evolution auf die Unwahrscheinlichkeit zustellt? Weil der Weg von den Bakterien vor 3,5 Milliarden Jahren bis zu uns Menschen immer komplexer war, der Weg der Unwahrscheinlichkeit. Und das erklärt auch, unser Leben ist das Unwahrscheinlichste, was man sich vorstellen kann. Wir leben nämlich in einer Welt von Milliarden von Galaxien und jede Galaxie hat wieder Milliarden von Sternen. Und da gibt es in diesen Milliarden einen einzigen Stern, wo Leben ist. Das ist das Unwahrscheinlichste, was es gibt. Also dadurch muss man die Unwahrscheinlichkeit anbeten und muss schauen, das heißt Evolution. Aber es gibt das Gegenteil, nämlich die Wahrscheinlichkeit. Das ist der eigentliche Feind. Ja. Und das zu erklären, die Abhängigkeit von Wechselseitiger, ja, und dafür eine mathematische Formel zu finden, wenn nur Texte, sagt jeder, no, Philosophie, aber wenn ich das physikalisch definieren kann, ja, es gibt ja dann, da habe ich Heimvorteile, weil die Entropie hat definiert der Wiener Ludwig Boltzmann. Ja. Und der Boltzmann hat auch eines gesagt, er hat ein Modell gemacht, ein mathematisches Modell, wie man die Entropie berechnen kann. Aber er hat gleichzeitig gesagt, es gibt verschiedene Modelle für den gleichen Sachverhalt. Er hat nicht behauptet, dass sein Modell das richtig ist. Das ist meine Chance, dass ich ein zweites Modell dazugebe und sage, wir haben ein neues Modell. Und das ist ein ganz wichtiger Gedanke. Wir haben nichts zu tun mit der Wirklichkeit. Wir haben zu tun mit den Modellen, die wir sich machen. Ne? Durch die Schnittstellen, die wir haben, unsere Sinnesorgane, und durch die technischen Medien, das sind von uns gemachte Schnittstellen. Und die Wahrnehmung der Welt hängt ab von der Schnittstelle. Beispiel, die Fische sehen unsere Bewegungen viel langsamer, ne? Weil sie haben eine andere Chemie. Das heißt, wenn wir sagen, ich bin schnell, sagt der Fisch, oh, da kommt ganz langsam eine Zeit in meine Hand, kann ich leicht wegwischen. Ne? Das heißt, die Schnittstellen, die wir haben, die Sinnesorgane, die technischen Organe, das nenne ich dann Beobachterabhängigkeit, die bestimmen, wie wir Welt wahrnehmen und wie wir sie bauen. Also muss ich jetzt nachdenken, wie kann ich die Schnittstellen verändern, dass ich eine neue Welt bauen kann. Und das beschäftigt mich mit diesem Thema Entropie. Und also ein vermessenes Thema. Und wenn ich nicht nur 10 Jahre habe, wird es das werden. Ne?
Aber Sie haben gesagt, eben Ausstellungen werden Sie jetzt nicht mehr kuratieren.
Ich habe so viele Angebote, auch nicht nur kuratorisch, sondern auch für, wie heißt das, Kulturhauptstädte Europas, ja, aber das mache ich nicht mehr. Ja.
Also es geht nur noch um Publikationen und um
Forschung.
Gedankenforschung, ja. Nicht mehr Gedankenausstellungen. Ja. Ja. Genau. Herr Weibel, ganz herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren und ich wünsche Ihnen alles Gute.
Ich danke Ihnen und danke für die guten Wünsche. Danke sehr.